Ich bin sehr froh darüber, dass ich heute die Muttertagspredigt halten darf. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich habe es auch schon mal vor einem Jahr gesagt und immer, wenn ich die Gottesdienstleitung an Muttertag habe, erzähle ich immer, dass bei uns zu Hause, beziehungsweise bei meinen Eltern, gefühlt 365 Tage im Jahr Muttertag gefeiert wird. Wir lieben unsere Mutter über alles und wir wissen ganz genau, was wir ihr alles zu verdanken haben. Und es ist sehr gut, dass dieser Tag eingerichtet wurde, damit wir uns darauf besinnen können, was wir alles unseren Müttern, beziehungsweise was jeder Einzelne seiner Mutter zu verdanken hat. Vieles davon liegt ja offen zutage, dass unsere Mütter uns viele Jahre versorgt haben mit allem, was wir zum Leben brauchen. Klar, dafür können wir nicht genug danken. Die Kinder haben ja heute auch schon einiges davon aufgelistet. Heute in der Predigt möchte ich mich aber auf einen anderen Aspekt konzentrieren. Eine Sache, die vielleicht nicht so offen zutage liegt. Eine Sache, die Mütter tun, wenn die Kinder morgens aus der Tür rausgehen und die Mutter für ein paar Stunden alleine zurückbleibt. Es geht mir nicht um die häusliche Arbeit, auch nicht um die Arbeitsstelle. Dafür sind wir auch dankbar, aber es geht mir um was ganz anderes. Wenn die Kinder das Haus morgens verlassen, zur Schule gehen, wenn die Kinder nachmittags oder abends noch mal rausgehen, um mit irgendwelchen Freunden zu spielen. Einige Jahre später dann, wenn die Kinder von zu Hause ausziehen, um auf eigenen Beinen zu stehen und ihr eigenes Leben zu beginnen. Es geht mir um die Situation, in der die Mutter sich ihrer allergrößten Herausforderung, man könnte auch sagen ihrer allergrößten Sorge, stellen muss. Nämlich den Moment, in dem sie ihre Kinder loslässt und allein im Vertrauen auf den Herrn, dass es ihrem Kind wohlergehen wird, zurückbleibt und betet. Das eigene Kind, das man in den ersten Monaten oder ein, zwei Jahren noch Tag für Tag in den Armen hielt und rumgetragen hat, als es noch völlig abhängig von der Mutter war, dann später die Hand gehalten hatte, als das Kind laufen lernte, das Fahrrad noch festhalten musste, als das Kind die ersten Meter fuhr. Später bei den ersten Schultagen brachte die Mutter das Kind noch zur Bushaltestelle. Irgendwann konnte das Kind dann auch alleine gehen. Dann hat sie das Kind noch einige Jahre zum Fußballverein oder zum Ballett hin und her gefahren oder zu irgendwelchen Freunden und wieder abgeholt. Aber irgendwann wurde das Kind dann jugendlich, machte den Führerschein und wurde unabhängiger und unabhängiger. Irgendwann der Studienplatz in einer anderen Stadt. Und so langsam aber sicher wurde das Kind erwachsen und musste auf eigenen Beinen stehen. Stück für Stück musste jede Mutter ihr eigenes Kind aus ihren Händen geben und nach loslassen. Eine Mutter, deren ganzes Denken und in der Regel auch Handeln davon bestimmt ist, dass es ihrem Kind gut geht, wenn sie ihr Kind loslässt und sie selbst auf einmal wie ohnmächtig dasteht, weil das Kind nicht mehr in ihrer Obhut steht. Was bleibt ihr dann noch übrig, als unseren Vater im Himmel anzuflehen, dass er nun das Kind fest in seiner Hand hält? Was bleibt ihr anders übrig, als das Kind voll und ganz den Händen des Herrn anzuvertrauen? In der Predigt heute geht es um das Gebet einer Mutter und wie viel wir diesem Gebet zu verdanken haben. Ich erinnere mich noch gut daran, wie meine Schwester und ich damals, ein paar Jahre später kam noch mein Bruder dazu. Also ich erinnere mich gut daran, wie meine Schwester und ich abends im Bett saßen. Meine Mutter saß immer bei uns, hat uns in der Bibel vorgelesen, hat mit uns gebetet. Sie hat auch sonst viel mit uns gebetet. Jedes Mal, wenn wir aus der Tür zur Schule gegangen sind, hat sie mit uns gebetet. Wenn wir in der Schule Arbeiten geschrieben haben, sie hat gebetet. Hatten wir irgendwelche Sorgen, sie hat gebetet. Haben wir uns gefreut, sie hat dem Herrn gedankt. Und auch heute noch. Wenn ich meine Eltern besuche, ich kann nicht sagen, wie oft ich zu meiner Mutter in die Küche gekommen bin in den letzten Jahren und sie saß da am Küchentisch mit aufgeschlagener Bibel und betete. Das ist ein absolutes vertrautes Bild in meinen Augen. Ich bin mir sicher, in meinen vergangenen 37, 38 Jahren, meine Mutter hat es wahrscheinlich an keinem einzigen Tag verpasst, für meine Geschwister und mich zu beten. Erst recht nicht in der Zeit damals, als sie mich loslassen musste. Über viele Jahre hatte sie mich erzogen und mir Tag für Tag Gottes Wort erklärt und für mich und mit mir gebetet. Und wie schlimm muss es dann für meine Mutter gewesen sein, als sie mich losließ, als ich jugendlich wurde, als ich ihre jahrelangen Unterweisungen nicht ganz, aber doch schon sehr über Bord geworfen habe und mich mehr und mehr in die gottlose Welt begab. Ich glaube, das müssen Ängste und Sorgen gewesen sein, die sich kaum ein Mensch, beziehungsweise nur Eltern vorstellen können. Du erziehst dein Kind über viele Jahre, bringst ihm täglich Gottes Wort bei und dann geht es raus in die Welt. Was muss das für ein Bangen um das Kind sein, dass es sich nicht in der Welt verliert, sondern dass es sicher an der Hand des Herrn bewahrt durchs Leben geht. Wie schön ist es stattdessen zu sehen, wenn die eigenen Kinder mit dem Herrn gehen, geradewegs ins Himmelreich. Das ist doch alles, was man wollte, die eigenen Kinder beim Herrn zu wissen. Wie furchtbar ist es dagegen, zu sehen, wenn die eigenen Kinder sich vom Herrn abwenden und in ihr Verderben laufen. Wenn das eigene Kind sich falsche Freunde aussucht, sich auf irgendwelchen wilden Partys rumtreibt, der Gemeinde den Rücken zuwendet und fernab von Gott ins Dunkle geht. Ich bin mir sicher, es gibt keine größeren Schmerzen, als zu sehen, wie die Menschen, die man am meisten liebt, und das ist nun mal die eigene Familie, ohne den Herrn gehen und dann verloren gehen. Man wünscht sich so sehr eine gemeinsame Ewigkeit mit den Kindern, für immer zusammen sein. Aber wenn man stattdessen realisieren muss, dass das eigene Kind nichts mit dem Erretter Jesus Christus zu tun haben will. Noch ein paar Jahre und dann war's das. Da wird man sein Kind nie wiedersehen. Und man wird zerrissen, weil man selbst geht ins Himmelreich ein, aber sein eigen Fleisch und Blut, sein Kind, geht in die Hölle. Das zerreißt einen. Das sind furchtbare Schmerzen. Und es tut mir auch leid, dass ich das so drastisch formulieren muss. Um genau zu sein, tut es mir für diejenigen leid, die sowieso schon Nacht für Nacht um ihr Kind weinen. Und tut mir auch leid, dass ich jetzt genau in eure Wunde treffe, aber die Predigt soll euch gleich auch Mut machen. Aber es tut mir nicht leid für diejenigen, denen das irgendwie egal ist. Die behaupten, ja, meine Kinder sollen für sich selbst entscheiden, was das Richtige für sie ist. Also wenn ich sowas höre, wird mir ganz, ganz komisch. Ja, mein Kind soll selbst entscheiden, ob es später katholisch oder evangelisch wird oder halt gar nichts. Hauptsache, mein Kind ist glücklich. Also für diese Menschen hoffe ich, sie werden mal ein bisschen wachgerüttelt und sie fangen an, den Schmerz zu empfinden, der einen Nacht für Nacht wachhält. Nebenbei mal ganz ehrlich, wenn dir das egal ist, was dein Kind glaubt, Hauptsache es ist glücklich, wobei dieses glücklich auch sehr, sehr trügerisch ist, dann solltest du selbst mal deinen Glauben hinterfragen. Aber alle, die sich für Jesus Christus entschieden haben, die verstanden haben, warum Christus am Kreuz sterben musste, weil sie wissen, was sie sonst erwartet, sie werden für ihr Kind beten. Die wissen genau, von welchem Schmerz ich spreche. Und dann steht man da vom Herrn wie ohnmächtig. Ey, man hat völlig kapituliert und kann den Herrn nur noch anflehen. Bitte, Herr, nimm alles von mir, was du willst, aber bitte errette bloß mein Kind. Und nicht nur Mütter, auch die stärksten Männer, die sonntags sonst noch so erhobenen Hauptes durch die Tür hier reinspaziert kommen. Wenn es beim Gebetsabend auf einmal um die Rettung ihres Kindes geht, da sind die stolzesten Männer schon zusammengebrochen und haben wie kleine Kinder geweint und zum Herrn gerufen. Manchmal haben sie auch gar kein Wort vor lauter Tränen rausbekommen. Ein Gebet für die eigenen Kinder ist natürlich Aufgabe beider Elternteile. Trotzdem möchte ich heute vorrangig die Mütter ansprechen. Vor allem geht es um den Dank dafür, dass ihr so viel für eure Kinder gebetet habt. Und gleichzeitig soll die Predigt Mut machen, weiter für die eigenen Kinder zu beten. In Jakobus 5,16 steht, das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Gebet eines Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn es ernstlich ist, dieser Teil des Verses ist schnell abgehakt. Bitte, ich kenne kaum ein ernst gemeinteres Gebet, als wenn eine gottesfürchtige Mutter um die Errettung ihres eigenen Kindes betet. Mit Flehen und Zittern bestürmt sie jeden Tag den Herrn. Alles andere ist schon fast egal, Herr, nimm wirklich alles von mir, was du willst, aber errette mein Kind. Ich bin mir sicher, so einige heute wären nicht hier, wenn ihre Mutter nicht so viel für sie gebetet hätte. Ich auch nicht. Und wenn es nicht gerade um die Errettung des Kindes geht, dann geht es dennoch, weiß ich wie oft, in den Gebeten einer Mutter um ihr Kind. Herr, bewahre mein Kind auf seinen Wegen, segne es auf seinen Wegen, bewahre mein Kind auf dem Weg zur Schule, in der Schule, segne es mit guten Freunden, mach, dass es gut lernt, dass es gesund bleibt, bewahre es auf dem Weg nach Hause, Herr, in deine Hände lege ich mein Kind. Nebenbei, warum sind viele Frauen so gute Beterinnen? In welcher Schule haben sie gelernt, so zu beten? Also die Antwort ist ganz einfach. Beinhaltet aber dennoch eine tiefe Wahrheit und wird trotz der Einfachheit der Antwort den einen oder anderen hoffentlich mal etwas wachrütteln. Es gibt keine bessere Schule, in der man lernt zu beten, als im Gebet selbst. Beten lernt man, indem man betet. Ein bisschen wie Fahrradfahren. Klar, man muss zugucken, wie man sich auf das Fahrrad draufsetzt, in welche Richtung man strampeln muss. Aber dadurch kann man noch nicht Fahrrad fahren. Du musstest dich damals ja schon selbst draufsetzen und ein bisschen ausprobieren. Und wir können hier und heute auch gerne ein bisschen Theorie zum Thema Gebet machen und in der Theorie lernen. Es ist nicht verkehrt, das ist sogar richtig. Aber danach fang an zu beten. Lerne beten, indem du betest. Es gibt viele Frauen in der Bibel, von denen wir viel lernen können. Wie gesagt, die praktische Umsetzung danach muss von jedem Einzelnen folgen, aber erstmal wollen wir uns heute das Gebet einer ganz bestimmten Frau etwas genauer angucken. Das Gebet der Hanna aus 1. Samuel 1. Wie hat Hanna gebetet? Und wie und wann hat Gott geantwortet? Also Hanna war eine gottesfürchtige Frau, eine Beterin. Und sie hatte noch ein viel grundlegenderes Problem als das, worüber wir eben gesprochen haben. Während viele Mütter ja für ihre Kinder beten, hat Hanna um ein Kind gebetet. Sie wünschte sich einen Sohn, denn sie hatte noch gar keine Kinder. Wir lesen, dass Gott ihren Mutterleib verschlossen hatte. Ihr Mann, Elkana, der Hanna wirklich sehr liebte und auch versucht hatte, sie zu trösten, war an ihrer Seite, aber Hanna war untröstlich. Die Schande, ihrem Mann keine Nachkommen schenken zu können, hat sie einfach zermürbt. Dazu kam noch, dass ihr Mann Elkana eine zweite Frau hatte, die Penina. Und diese Penina hatte mehrere Söhne und Töchter. Und damit nicht genug. Penina hat Hanna auch regelmäßig damit aufgezogen und geärgert, dass Hanna keine Kinder hatte. Und diese ständige Demütigung zu Hause von Penina, der zweiten Frau ihres Mannes, hat es Hanna mit Sicherheit nicht gerade leichter gemacht. Es war eine unglaubliche Schmach, die Hanna damals ertragen musste. Während um sie herum alle Frauen Kinder bekamen, blieb sie kinderlos. Und Hanna tat dann das einzig Richtige. Wir lesen in 1. Samuel 1,15. Wir lesen gleich nochmal den ganzen Text zusammen, aber ich möchte kurz erstmal einen Ausschnitt vorlesen. Wir lesen in 1. Samuel 1,15, dass sie ihr Herz vor Gott ausschüttete. Aber so richtig. Und dieses Gebet bewirkte viel mehr, brachte viel mehr Segen, als Hannas überhaupt erhofft hatte. An so viel Segen hatte sie überhaupt nicht gedacht. Sie wollte doch einfach nur einen Sohn haben. Ich muss mal ein bisschen ausholen. Hannas Gebet, Hanna wusste es noch nicht, aber ihr Gebet würde so entscheidend sein, dass es die ganze Geschichte Israels maßgeblich beeinflussen würde. Nicht nur, dass Gott ihr Gebet erhörte und ihr einen Sohn, den Samuel, schenkte und später noch mehr Kinder, ich glaube noch 3 Söhne und 2 Töchter. Nein, ihr Gebet hat noch viel mehr bewirkt. Es brachte eine ganz entscheidende Wende in der Geschichte des Volkes Israel. Also Gott hatte bei der Erfüllung ihres Gebets einen unglaublichen Weitblick, den wir in der Regel nicht haben. Also, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu kompliziert, nur mal kurz als Hintergrundinformation. Hanna lebte in den Zeiten der Richter. Die Zeiten der Richter begannen, nachdem das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten das verheißene Land eingenommen hatten. Und Israel war seitdem immer wieder ungehorsam und wandte sich immer wieder von Gott ab und dem Götzendienst zu. Aber Gott erweckte in seiner Gnade immer wieder Richter, die das Volk, ich kürze ein bisschen ab, leiten und lenken sollten. Aber im Großen und Ganzen kann man trotzdem sagen, war das Volk Israel im gesamten Zeitraum der Richter auf einem absteigenden Ast, was den Glauben an Gott und die Gottesfurcht anging. Israel befand sich im Niedergang, sagt man. Es wandte sich mehr und mehr von Gott ab. Und es musste eine klare Wende her. Also das ganze Buch Richter ruft immer wieder so laut nach Gottes Einschreiten, bis er es dann tut. Gott schreitet ein. Und Gott führt nun alles so, dass die Zeiten der Richter enden. Und, also ich muss jetzt wirklich stark abkürzen, David zum König eingesetzt wurde. Und unter David wird das Volk Israel zum ersten Mal dann wieder auf die Höhe seiner Berufung zurückgeholt. David lässt die Bundeslade nach Jerusalem bringen und das Volk betete dort in Jerusalem wieder seinen wahren Gott an. Und es wandelte unter der Führung Davids wieder so, dass es seiner Berufung als Volk Gottes entsprach. Das alles lesen wir in den Büchern 1. und 2. Samuel. Dort geht es also hauptsächlich um David. Aber 1. Samuel beginnt nicht mit der Geburt Davids, nicht mit der Geburt dieses großen Königs, von dem es heißt, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Wir wissen sogar gar nicht, wie David geboren wurde. Nein, es beginnt alles mit einer Frau auf den Knien, mit Hannas Gebet. In 1. Samuel Kapitel 1 betet Hannah und Gott schenkt ihr daraufhin den Samuel. Samuel wurde dann Priester und Prophet und der letzte Richter. Und er war es dann, der später David auf Gottes Verheißung hin zum König salbte. Und dieser David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wird dann auch noch zum Vorfahren Jesu. Aber am Anfang dieser Bewegung stand eine Frau, beziehungsweise kniete eine Frau und betete. Und dieses Gebet nahm wunderbare, ungeahnte Ausmaße an. Es steckte viel mehr Segen in diesem Gebet, als Hannah ahnte. Sie wollte doch bloß einen Jungen haben. Aber auf einmal, kann man sagen, löst ihr Gebet eine Kette von Ereignissen aus, aus der Jesus Christus selbst hervorging. Zuerst König David, der das Volk wieder in die Spur brachte, später der Messias selbst. Und davon abgesehen hat sie noch 5 weitere Kinder bekommen. Segen über Segen. Das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernstlich ist. Und zwar viel mehr, als wir es uns vorstellen können. Aber gut, wir wollen uns diese Geschichte jetzt mal etwas genauer angucken. Hannah, ihr Mann Elkanah und seine zweite Frau Penina zogen jährlich von Rama, dort wohnten sie, und Rama lag 8 Kilometer nördlich von Jerusalem, nach Silo, was circa 30 Kilometer nördlich von Jerusalem lag, um an den Feierlichkeiten dort im Heiligtum in Silo teilzunehmen. Alle Männer Israels mussten das 3-mal jährlich tun. So, gut, soweit die Hintergrundinformationen, jetzt wird es hoffentlich ein bisschen verständlicher. Also Hannah musste nun auf dem Weg nach Silo wie immer den Spott der zweiten Frau Penina ertragen und ließ sich auch kaum von ihrem Mann Elkanah trösten. Und jetzt lese ich dazu die Geschichte mal in der Bibel weiter ab 1. Samuel 1, Verse 7 bis 20. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn nach Silo hinaufzog, kränkte jene, die Penina, die Hannah so, dass sie weinte und nichts aß. Elkanah aber, ihr Mann, sprach dann zu ihr: Hannah, warum weinst du und warum isst du nicht? Warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Und eines Tages stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Eli, der Priester, saß eben auf seinem Stuhl beim Türpfosten des Tempels des Herrn. Sie aber, betrübt wie sie war, betete zum Herrn und weinte sehr. Und sie legte ein Gelübde ab und sprach: Herr, der Herrscharen, wenn du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deine Magd nicht vergessen wirst und deiner Magd einen Sohn geben wirst, so will ich ihn dem Herrn geben. Solange er lebt und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Während sie nun lange vor dem Herrn betete, beobachtete Eli ihren Mund. Hannah aber redete in ihrem Herzen. Nur ihre Lippen bewegten sich. doch so, dass man ihre Stimme nicht hörte. Da meinte Eli, sie wäre betrunken. Und Eli sprach zu ihr, wie lange willst du betrunken sein? Gib deinen Wein von dir. Hanna aber antwortete und sprach, nein, mein Herr, ich bin eine Frau von beschwertem Gemüt. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern ich habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Halte doch deine Magd nicht für eine Tochter Belials. Also er sollte sie einfach nicht für eine böse Frau halten. Denn aus großem Kummer und Betrübnis habe ich so lange geredet. Da antwortete ihr Eli und sprach, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sah nicht mehr traurig aus. Und am anderen Morgen machten sie sich früh auf und beteten an vor dem Herrn. Und sie kehrten wieder und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte seine Frau und der Herr gedachte an sie. Und es geschah, dass Hanna schwanger wurde und als die Tage um waren, gebar sie einen Sohn und sie gab ihm den Namen Samuel. Denn, sagte sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Okay, also der Name Samuel bedeutet von Gott erbeten. Hanna brachte Samuel später dann, nachdem sie ihn entwöhnt hatte, wie versprochen, zu Eli in den Tempel und dort lernte und diente Samuel dann auch. Auf ein paar Aspekte würde ich gerne eingehen. Ein paar interessante Fragen stellen sich hier. Wir lesen ja in dem Text, dass Hanna über Jahre hinweg betete. Es war nicht ein einmaliges, kurzes Gebet, so Gott, schenk mir bitte einen Sohn, jetzt weißt du Bescheid, danke, Amen. Nein, sie betete lange für ein und dasselbe Anliegen. Sie brachte ihr Anliegen immer und immer wieder vor den Herrn und nicht mal eben ein paar Wochen. Wir haben eben Vers 7 gelesen, dass es Jahr für Jahr so ging. Und wir wissen doch von der Theorie her, dass wir in Gottes Willen beten müssen. Also wenn wir um etwas bitten, das gegen Gottes Willen ist, also wenn es zum Beispiel sündhaft ist, dann erhört er es nicht, das verstehe ich auch. Aber Hannas Gebet um einen Jungen, das war doch nicht sündhaft. Wieso sollte es bitteschön nicht in Gottes Willen sein, dass sie einen Sohn bekommen? Und Gott erfüllt doch eigentlich Gebete, wenn sie in seinem Willen sind. Es war doch recht und in Gottes Willen, dass sie einen Sohn bekommen sollte. Daran war doch überhaupt nichts Falsches. Aber warum musste sie dann so lange auf die Erhörung ihres Gebetes auf ihren Sohn warten? Das ist doch irgendwie schon merkwürdig, warum Gott manchmal so lange mit der Erhörung eines Gebets wartet. Nun, Gott ließ Hanna so lange warten, jahrelang, bis sie nichts anderes wollte als die Ehre Gottes. Ich möchte das kurz erklären. Natürlich wollte sie diese Schmach nicht mehr tragen, kinderlos zu sein. Natürlich wollte sie ein Kind haben, auch zu ihrer eigenen Freude. Aber Gott erhörte sie nicht, bis sie so weit war, dass sie Gott gelobte, dass ihr Sohn, sollte Gott ihr einschenken, dass ihr Sohn ganz Gott gehören würde. Also in dem Moment, als Hanna nicht vorrangig ihre eigene Freude, ich sag mal ihre eigene Ehre in den Mittelpunkt stellte, sondern die Ehre Gottes, das war der Tag, an dem Gott ihr Gebet erhören sollte. Eine Sache, die wir selbst immer wieder vergessen oder oftmals höchstens eine Randerscheinung unseres Gebetes ist, die Ehre des Herrn. Wie oft erbeten wir etwas für uns, also nur für uns. Wenn ich für einen guten Schulabschluss bete, eine neue Arbeitsstelle, hat mein Gebet da irgendwas mit Gottes Ehre zu tun? Dann frag dich das vielleicht mal selbst. Suchst du Gottes Ehre oder willst du einfach nur gute Noten haben? Damit du einen guten Job bekommst, damit du schlussendlich mehr Geld verdienst und dir weiß nicht, was alles leisten kannst. Oder betest du, dass Gott deinen Schulabschluss dazu nutzt, dich an den richtigen Ort im späteren Arbeitsleben zu bringen, wo der Herr dich am besten gebrauchen kann? Das kann auch als Handwerker, auch als Busfahrer, auch als Arzt sein. Was stellst du in den Mittelpunkt deines Gebetes? Also vorweg, damit das klar ist, wenn du Gottes Ehre suchst, es wird auch Segen für dich mit sich bringen, wahrscheinlich noch mehr, als du erhofft hast. Aber überprüfe doch deine Herzenshaltung, wessen Ehre du suchst. Auch wenn du für deine Kinder betest. Hanna war klar, was Gott ihr schenkt, wird sie ganz zur Ehre Gottes einsetzen. Es hat Jahre gedauert, bis Hanna das verstanden hat. Also das möchte ich kurz vorweg festhalten. Gott schenkt Segen, wenn wir seine Ehre suchen, nicht unsere. Gott schenkt Segen, wenn wir seine Ehre suchen. Noch eine Sache. Und zwar, Hanna befand sich an einem öffentlichen Ort, als sie Gott ihren Schmerz klagte. Sie wusste genau, was sie betete, aber nach außen hin sah es so aus, als würde sie betrunken sein. Also sie muss wirklich merkwürdig ausgesehen haben. Eli, der Priester, der sie beobachtete, er hat doch schon jahrelang viele Leute beim Beten dort beobachtet. Er weiß doch, wie es aussieht, wenn einer betet. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ja, manche wackeln oder wippen vielleicht auch so ein bisschen beim Beten und seufzen wahrscheinlich auch. Das wäre nichts Neues für Eli gewesen. Das muss er doch tausendmal gesehen haben. Auch wenn man nur flüsternd betet. Das hat er auch schon tausendmal gesehen. Aber Hanna muss wirklich sehr merkwürdig ausgesehen haben. Und muss wirklich sehr lange gebetet haben, bis er zu der Unterstellung kam, dass sie betrunken sein musste. Er hat ja auch nicht vorsichtig gefragt, entschuldigen Sie, gute Frau, geht es Ihnen gut? Nein, er war sich sicher, sie ist betrunken. Gib deinen Wein von dir, sagt er in Vers 14. Für ihn sah es tatsächlich so aus, als wäre sie betrunken gewesen. Das ist natürlich keine Bedingung dafür, dass Gott ihr Gebet erhörte. Man muss nicht wie betrunken aussehen, damit Gott einen erhört. Dafür tun sich manche Leute in bestimmten Bewegungen aber gewaltig. Aber auf Folgendes will ich hinaus. Hanna muss natürlich klar gewesen sein, dass man sie wahrnimmt, dass man sie sieht. Und trotzdem scheute sie sich nicht, sich in der Öffentlichkeit niederzuknien und laut zu weinen und ihr Anliegen zum Herrn zu bringen. Ich weiß, sie hat nur ihre Lippen bewegt, aber sie muss ohnehin sehr auffällig gewesen sein. Sie hätte damit ja auch wieder bis zu Hause warten können. Ich bin mir sicher, dort hat sie auch gebetet. Aber ihr Anliegen ließ sie alles um sich herum vergessen. Sie kniete nieder und weinte laut in der Öffentlichkeit. Es war nicht so peinlich, laut zu weinen. Es war ihr in diesem Moment offensichtlich völlig egal, was Leute um sie herum dachten. So sehr war ihr Herz erfüllt von ihrem Anliegen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Möglichkeit hast, im Gottesdienst zu beten. Ist es dir vielleicht zu peinlich, was andere Leute von dir denken könnten? Wird dein Denken vielleicht davon beherrscht? Okay, ich spreche von mir einfach, ja. Oh Mann, was ist, wenn ich laut beten will, aber nicht die richtigen Worte finde? Wenn mein Deutsch nicht so gut ist, wenn ich einen Satz anfange und nicht weiß, wie ich ihn beenden soll, wenn der Satz grammatikalisch nicht einwandfrei ist? Und was ist, wenn ich die Artikel der, die oder das oder dem oder den verwechsel in einem Gebet? Also ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt. Diese Gedanken begleiten mich ständig. Und wie oft kriegen wir unseren Mund nicht auf, weil wir Angst davor haben, was andere über uns denken könnten? Also ich schäme mich immer unglaublich, wenn ich mal einen Satz beim Beten nicht auf die Reihe bekomme. Das kann mir schon mal einen ganzen Sonntag kaputt machen. Dagegen, wenn das anderen passiert, dann finde ich das überhaupt nicht schlimm. Das macht mir diese Leute nur noch sympathischer, weil offensichtlich ist ihr Deutsch genauso schlecht wie meins. Und trotzdem machen sie ihren Mund auf und beten, weil es ihnen egal ist, wie schlecht ihr Deutsch ist. Weil es ihnen egal ist, was andere Leute über sie denken könnten. Hauptsache, sie bringen ihr Anliegen vor den Herrn. Und sie haben verstanden, Gott ist ihre einzige Zuflucht. Ich habe so höchsten Respekt vor Geschwistern, die nicht gut reden können und trotzdem beten. Das ist ein bisschen absurd. Wir bewundern ja immer die Leute, die so wunderbar laut beten können mit ihren tollen Worten. Die meinen ihr Anliegen mit Sicherheit auch ernst und preis den Herrn. Gott hat sie begabt, sie können sich gut ausdrücken. Aber wie viel mehr bewundere ich Leute, die nicht gut reden können und trotzdem laut beten? Also bitte fall nicht auf die Lüge des Teufels rein und denke, du solltest besser nicht laut beten, weil dein Deutsch ist nicht so gut. Es ist völlig egal, zur Not bete auf Russisch oder auf einen Mischmasch aus Russisch und Deutsch und sei es so unverständlich über Hanna. Es ist völlig egal, aber bete. Jetzt vielleicht nicht im Gottesdienst stundenlang, aber bete. Also wir müssen uns selbst fragen, was überwiegt. Unser Gebetsanliegen, die Ernsthaftigkeit unseres Anliegens oder unsere Menschenfurcht. Oh, was sollen die anderen von mir denken? Teile doch dein Anliegen mit deinen Geschwistern und sie werden sich hinter dein Gebet stellen und es laut mit einem Amen bestätigen. Zeig doch dem Herrn, wie wichtig dir dein Anliegen ist, indem du jegliche Menschenfurcht beiseite lässt und vor allen Augen zu Gottes Thron der Gnade rennst und betest. Und dann komm zum Gebetsabend jeden Montag. Aber morgen ist es ja wieder möglich. Und dann knien wir zusammen für dein Gebetsanliegen vor Gott nieder und beten ihn an. Und wenn du weinen musst, dann wein. Ich weiß noch, 20 Jahre her, Rudi, damals Mitte 40, Er hatte nie wirklich gebetet in der Gemeinde. Er war kein Beter. Er war einfach nur ein netter, stets gut gelaunter Bankdrücker in der Gemeinde. Immer einen coolen Spruch auf den Lippen. Er hat nie gebetet. Auf einmal beim Gebetsabend platzte es aus ihm heraus. Mit Schluchzen und Weinen. Das volle Programm. Vater im Himmel, rette meine drei Söhne. Er konnte kein gutes Deutsch und er hat auch sonst nie gebetet. Aber dieses Anliegen, es hat ihn über Jahre zermürbt. Es hat ihm jahrelang schlaflose Nächte bereitet. Aber jahrelang war er viel zu cool, viel zu stolz, um zuzugeben, um Schwäche zu zeigen, um anderen zu zeigen, dass er Gottes Hilfe aber sowas von nötig hatte, dass er allein aus sich heraus nichts tun konnte, um seine Kinder für Christus zu gewinnen, bis zu dem Tag, an dem er so gebrochen war, an dem sein Stolz endlich mal ein Ende nahm. Er hat es noch nicht einmal mehr vorsichtig formuliert. Entschuldigung, könntet ihr bitte für meine Jungs beten? Nein, es platzte ohne Vorwarnung aus ihm heraus. Auf einmal muss er verstanden haben, die Errettung seiner Jungs liegt nicht in seinen Händen. Diese Erkenntnis und das öffentliche Eingeständnis dieses Mannes, dass er die Errettung seiner Söhne nicht in seiner Hand hat, sondern dass er ganz auf Gott angewiesen ist, hat ihn so hart in die Knie gezwungen, dass es ihm auf einmal egal war, was die anderen aus der Gemeinde über ihn dachten, wenn er weint. Ganz im Gegenteil sogar, wir haben alle sein Leid verstanden. Es hat uns alle zu Tränen gerührt. Und seit da an haben wir für seine Söhne gebetet. Das ist jetzt 20 Jahre her. Für zwei Söhne betet er immer noch. Oftmals zögert Gott mit Gebetserhörung, bis von unserem Stolz, von unseren coolen Sprüchen nichts mehr übrig ist. Bis wir verstehen, wie ohnmächtig wir sind, bis wir zerbrochen vor ihm liegen, bis unsere Tränen zeigen, wie hilflos wir sind. Bis wir kapieren, wie abhängig wir von Gott sind, wie wenig wir doch in unserer eigenen Hand haben und wie viel doch in Gottes Hand ist. Eigentlich befinden wir uns noch in einem viel hilfloseren Zustand. Nicht nur, dass wenig in unserer Hand ist, wenn man es ganz genau nimmt, dann haben wir ja gar nichts in unserer Hand. Und Gott hat alles in seiner Hand. Du musst dich dieser Wahrheit stellen. Hannah muss das völlig klar gewesen sein. Sie weinte. Sie sah keinen anderen Weg mehr, als Gott anzuflehen. Was soll eine Frau vor 3000 Jahren auch sonst dazu veranlasst haben, noch daran zu glauben, dass sie nach jahrelanger Kinderlosigkeit doch noch schwanger werden könnte? Also mit Sicherheit nicht der medizinische Fortschritt der damaligen Zeit. Sie wusste ganz genau, Gott hatte ihren Mutterleib verschlossen und nur er kann das ändern. Also sie hatte verstanden, dass alles in seiner Hand liegt. Und sie betete für das scheinbar Unmögliche in dieser Zeit. Gott hatte schon einige Male genau diese Wunder getan. Wenn wir in der Bibel an Frauen wie Sarah, Rebekka und Rahel denken, die waren genau in derselben Lage. Und Gott hatte das scheinbar Unmögliche möglich gemacht. Sarah zum Beispiel war 90 Jahre alt, als sie Isaak geboren hatte. Also Gott ist bei der Erfüllung unserer Gebetsanliegen nicht an unsere äußeren Umstände gebunden. Gott ist bei der Erfüllung unserer Gebetsanliegen nicht an unsere äußeren Umstände gebunden. Und deswegen kann Gott auch das in unseren Augen Unmögliche möglich machen. Wenn wir das verstehen, dann wissen wir, wie ohnmächtig wir und wie mächtig Gott ist. Im Gebet erst liegen wir vor Gott, so wie es sich für uns Menschen, für Geschöpfe Gottes gehört. Im Gebet erst liegen wir vor Gott, so wie es sich für uns Menschen, für Geschöpfe Gottes gehört. Im Gebet bekennen wir, dass in uns nichts ist, nichts aus uns kommt außer Sünde und dass alles Gute von unserem Gott kommt, unserem Schöpfer. Als Geschöpfe kommt nichts aus uns heraus. Alles ist von unserem Schöpfer gegeben. Und dazu kommt noch, dass wir Sünder sind und erst recht nichts Gutes aus uns herauskommen kann. Römer 7,18. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, sagt Paulus. Wie soll dann etwas Gutes aus uns herauskommen? Einzig und allein aus Gott und von Gott kommt Gutes. Wer anfängt, das zu verstehen, fängt an zu verstehen, wie wichtig das Gebet ist, dass der Herr uns gibt, wonach wir uns sehnen. Johannes der Täufer sagte in Johannes 3, 27, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm vom Himmel gegeben. Wir sind absolut darauf angewiesen, dass Gott uns gibt, worum wir ihn bitten. Nichts ist unser eigener Verdienst. Glaub nicht, du hättest das Wohlergehen und die Errettung deines Kindes in deiner Hand. Jakobus 1, 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter. Jedes Geschenk. Ich weiß nicht, wie viele Mütter laufen jahrelang durchs Haus, während die Kinder in der Schule oder weiß nicht, wo sich rumtreiben, und sie haben genau das gelernt. Es ist alles in Gottes Hand. Sie haben diese Ohnmacht kennengelernt, wie es ist, das eigene Kind loszulassen. Und dann laufen sie zu Hause von Zimmer zu Zimmer. Herr, bewahre mein Kind, segne mein Kind, pass auf mein Kind auf, stelle ihm richtige Freunde an die Seite, bewahre es vor Verführung, bring mein Kind gut nach Hause. Dieses furchtbare Zittern um das eigene Kind, diese Ohnmacht, dass man es nicht in seiner Hand hat, und dann die völlige Kapitulation vor Gott, vor der Wahrheit, dass er allein alles in seiner Hand hat. Und so haben sie gelernt, jeden Tag ihre Sorgen auf den Herrn zu werfen. Er soll sorgen. Spurgeon brachte das seinerzeit wunderbar auf den Punkt. Er schrieb, Beten lehrt uns unsere ganze Unwürdigkeit. Und das ist eine heilsame Lektion für so stolze Wesen, wie wir es sind. Gäbe uns Gott seine guten Gaben, ohne dass wir ihn darum bitten müssten, wüssten wir nie, wie arm wir sind. Wahres Gebet ist ein Inventar unserer Mängel, ein Katalog unserer Nöte, eine Enthüllung unserer Armut. Indem sich das Gebet an Gottes Reichtümer wendet, bekennt es gleichzeitig die menschliche Nichtigkeit. Das ist der einzig wirklich gesunde Zustand des Christen, dass er in sich selbst immer leer ist und beständig auf den Herrn angewiesen ist, dass der ihm gebe, was er selbst nicht hat, dass er in sich selbst arm und allein in Jesus reich ist. Darum ist Gebet so heilsam. Indem es Gott erhöht, erniedrigt es das Geschöpf dahin, wo es hingehört, in den Staub. So ist das Gebet, schon abgesehen von der Erhörung, ein großer Segen für den Christen. Du musst dich selbst mal fragen, du musst ehrlich sein. Kannst du das, was du gerade gehört hast, unterschreiben? Dann hast du viel verstanden. Oder regst du dich über diese Worte auf? Willst du nicht wahrhaben, dass du in absoluter Abhängigkeit von Gott stehst? Dann bist du mit Sicherheit noch sehr weit entfernt von deiner Gebetserhörung. Das Gebet führt uns dahin, wo wir hingehören, in die absolute Abhängigkeit von Gott. Uns selbst mangelt es einfach an allem. Wir sind einfach ohnmächtig in allem. Wir können nichts Gutes aus uns heraus bewirken. Es mangelt uns einfach an allem. Jakobus sagt in Jakobus 1,5, wer Mangel hat, der bitte. Das gilt für jegliche Art von Mangel. Das Problem ist einfach, die meisten empfinden ihren Mangel ja gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, dass es ihnen einfach an allem mangelt. Dass sie einfach nur Staub sind. Sie halten sich stattdessen für ganz toll und sind total von ihren Fähigkeiten überzeugt. Sie denken, sie hätten alles selbst in der Hand und bekämen das alles schon irgendwie hin. Und dann wundern sie sich eines Tages und ärgern sich und verzweifeln, wenn es mal nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Sie haben Mangel, weil sie nicht verstehen oder nicht wahrhaben wollen, dass sie Gott bitten müssen. Jakobus 4,2, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Andersrum, glaub mir, vieles hast du nur, weil deine Mutter darum gebeten hat. Du kannst ihr nachher mal Danke dafür sagen, dass sie so viele Jahre für dich gebetet hat, für dein Wohlergehen, für deine Errettung. Ich erinnere dich gleich am Ende der Predigt nochmal daran und ich sage gleich nochmal kurz was dazu. Aber zuerst nochmal kurz zurück zu Spurgeons Zitat. Es geht noch weiter. Der Gebetskämpfer erscheint aus dem Kämmerlein, wie die Sonne im Osten aufgeht und freut sich wie ein Held zu durchlaufen die Bahn. In Anlehnung an Psalm 19. Jetzt Gebet. Das sind jene erhobenen Hände Moses, welche die Amalekiter wirksamer zurückdrängen als das Schwert Josuas. Gebet, das sind jene erhobenen Hände Moses, welche die Amalekiter wirksamer zurückdrängen als das Schwert Josuas. Das muss ich kurz erklären. Während Israel gegen die Amalekiter kämpfte, mit Josua an der Front, betete Moses mit erhobenen Händen auf einem Berg für sein Volk, das unten kämpfte. Und solange er betete, hatte sein Volk die Oberhand und gewann schlussendlich auch den Kampf. Aber ohne Moses Gebet hätte Israel den Kampf verloren. Dann geht das Zitat weiter. Gebet gürtet menschliche Schwäche mit göttlicher Stärke. Es macht menschliche Torheit zu göttlicher Weisheit und gibt bekümmerten Sterblichen den Frieden Gottes. Wir wissen nicht zu sagen, was Gebet vermöchte. Wir danken dir, großer Gott, für den Gnadenthron, diesen erlesenen Beweis deiner Liebe und Güte. Hätte Moses damals nicht für Josua und das israelische Volk gebetet, Israel hätte sonst noch so tapfer kämpfen können und sie hätten sonst noch so gute ausgebildete Krieger haben können. Sie hätten den Kampf dennoch verloren. Ohne das Gebet hätten sie verloren. Ja, sie mussten kämpfen, aber das Gebet erst und die göttliche Stärke brachten ihnen den Sieg. Ja, man muss Kinder erziehen, ja, man muss sie versorgen, sie zur Schule bringen und holen und zu ihren Freunden bringen und holen, ihnen bei der Schulbildung helfen, ihnen helfen, einen Ausbildungsplatz zu finden, ihnen von Christus erzählen. All das muss getan werden. Aber ohne Gebet, ohne Gottes Wirken bleibt all unser Mühen vergeblich. Gott ist es, der Gelingen schenkt. Gott hat es geschenkt, wenn ein Kind behütet von der Schule wieder nach Hause gekommen ist. Er war es, der gute Freunde an die Seite deines Kindes stellte, der dein Kind abends wieder gut nach Hause brachte, der Segen schenkte bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Und er war es, der dein Kind errettete zum ewigen Leben. Er ist der Einzige, der das bewirken kann. Matthäus 7, 7-11. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. Oder ist unter euch ein Mensch, der, wenn sein Sohn ihm um Brot bittet, ihm einen Stein gibt? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gibt? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Noch ein letztes Mal kurz zurück zu Hannah. Als sie diese Wahrheit verstanden hatte, änderte sich ihr Gemüt. Die Umstände änderten sich noch nicht. Aber noch bevor sie auf dem Rückweg von Silo nach Rama waren, änderte sich Hannas Gemütszustand. Wir lesen in 1. Samuel 1,18, so ging die Frau ihren Weg und aß. Und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher und sie sah nicht mehr traurig aus. Hannah hatte große Sorgen, aber sie hatte ihre Sorgen ganz auf Gott geworfen. In Philipper 4 steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Genau diese Wahrheit erleben wir bei Hannah. Hannah sah nun nicht mehr so traurig aus. In ihrer Seele war der Frieden Gottes eingezogen, denn sie hatte die Sorgen aus ihren Händen in die Hände des Allmächtigen gelegt. Okay, ich möchte die Predigt noch mal kurz mit folgenden Worten abschließen. Ich habe es gerade schon mal gesagt, aber ich sage es noch mal. Ich bin mir sicher, so einiges im Leben haben wir nur, weil unsere Mütter bei unserem Vater im Himmel darum gebeten haben. Und ich bin mir sicher, so einige Geschwister, ich auch, wären heute nicht hier, wenn unsere Mütter nicht jahrelang Gottes Thron bestürmt hätten. Ich glaube, es ist Zeit, dass du deiner Mutter dafür dankst. Dafür, dass sie jeden Tag, sobald du aus der Tür gehst, zu Gott rennt und sich vor ihm niederwirft und um dein Wohlergehen und deine Errettung fleht. Und noch viel mehr, dank dem Herrn, dass du solch eine Mutter hast. Amen.